Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 122 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute am 9. Juni wieder eingeschaltet habt, um euch von mir mit den neuesten Neuigkeiten aus der Welt des Schwimmsports versorgen zu lassen, einen Blick in das Labor des Schwimmens zu werfen mit der Wissenschaft der Woche und mit mir gemeinsam die Tür aufhaltet für einen Gast, nämlich Lukas Mazerat ist im Swimcast-Poolhäuschen hier vor Ort. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen für all das positive Feedback zur vergangenen 100-Minuten-Folge, die ja ein richtiges Brett gewesen ist, aber ich möchte euch gerne und den Schwimmerinnen und Schwimmern, die dort bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wirklich überzeugt haben und uns wahrlich gut unterhalten haben, die Bühne bieten und euch auch die Ehre erweisen, darüber zu sprechen, was ihr gemacht habt und die Geschichte dahinter ein bisschen beleuchten. Und ich freue mich, dass die Folge tatsächlich so viel Anklang gefunden hat. Ist immer relativ schwierig, wenn das so lang ist. Ist das vielleicht zu viel? Ist das vielleicht zu wenig? Vielleicht hört ihr auch bloß euren Jahrgang an oder blendet aus, was euch nicht interessiert. Dafür gibt es ja die Kapitelmarken. Lasst mir gerne ein Feedback da, ob euch das gefällt, so lang, so groß, oder ob ihr es lieber etwas kürzer und prägnanter noch haben wollt. Das Feedback könnt ihr hinterlassen über DMs in den Instagram-Kanal oder über Twitter. Ansonsten auch gerne via E-Mail an andre@swimcast.de. Dort findet ihr mich auch überall im Web unter www.swimcast.de oder über Social Media, Instagram und Twitter. Wenn ihr dieses kleine Projekt, und damit ist es das Ende dieses kleinen Vorstellungs- und Werbeblocks, wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen möchtet und sagt, super, wir wollen mehr übers Schwimmen erfahren und wir wollen noch andere, ganz andere Dinge ermöglichen und möglich machen, dann könnt ihr einen Euro in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast. Jede Unterstützung ist hier gerne und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig zum Monatsanfang auch tun. Damit kommen wir zum Ausblick auf die dieswöchige Folge und ich möchte noch einen kleinen Teaser vorweg schicken. In der Wissenschaft der Woche, ganz am Ende, ich war schon wirklich oft begeistert, wenn wir hier verschiedene Dinge besprochen haben, ich euch Paper vorstellen konnte, vielleicht zum Schmunzeln angeregt habe, zum Nachdenken angeregt habe, einen kleinen Aha-Moment verursacht habe. Aber in dieser Woche, und ich verspreche echt nicht zu viel, heben wir den ganzen Spaß auf ein völlig, völlig neues Level. Weil die Experimente, die wir dort machen, die könnt ihr alle selber nachmachen, sowohl mit Schwimmanfängern als auch mit Hochleistungssportlern, die Richtung internationale Ziele unterwegs sind. Die sind wahnsinnig einfach durchzuführen, die sind super einfach zu beobachten. Und dann kann man losgehen und sich überlegen, was sehe ich denn hier eigentlich? Und wie könnte das meinen Blick auf das Schwimmen verändern? Und an der Stelle sei gesagt, ich glaube, es wird der ein oder andere Knoten im Kopf entstehen, der dann in der Folge erstmal gelöst werden muss, weil es könnte sich herausstellen, dass wir schon relativ lange falsch darüber reden, wie und warum wir eigentlich schwimmen und vorwärts kommen. Doch bevor es soweit ist, werfen wir einen Blick in die Zeitung, in die Nachrichten der vergangenen Woche. Und hier gab es vor allen Dingen eine News, die alles andere dominiert hat. Und zwar hat der Deutsche Schwimmverband sein JDM-Team nochmal um 3 Schwimmerinnen erweitert, beziehungsweise einen Schwimmer und 2 Schwimmerinnen. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch und es gibt einen vielleicht einen Volkshochschulgutschein für einen Rumänischkurs. Denn für euch geht es nach Bukarest, Arne Schubert, Lena Ludwig und Sarah Selimovic. Ihr habt bei der DJM derartig überzeugt, dass man euch auch die Starts hier in Rumänien ermöglichen möchte. Packt euren Koffer, bereitet euch darauf vor, denn schon in 4 Wochen werden dort die ersten Starts ins Wasser gehen. Welche Starts die DSV-Aktiven haben werden, auch das hat der DSV schon bekannt gegeben auf seiner Homepage. Wie das genau ist, das werden wir uns später mal angucken, wenn vielleicht das komplette Meldeergebnis offen ist. Vom 4. bis 9.7. finden hier die Wettbewerbe in Belgrad statt. Vielleicht soweit zur Statistik. Die jüngste Teilnehmerin, die mitfahren wird, gehört zur TB Erlangen und es ist wirklich ein bekannter Name inzwischen. Alina Bajewitsch darf über die beiden Delfinstrecken auf den Startblock steigen. 100 und 200 Meter Delfin stehen bei ihr auf der Habenseite. Über die 200 Meter Delfin bekommt sie noch Gesellschaft von Seike Schlump aus Magdeburg. Und es ist gar nicht so einfach, sich hier als erst 14-Jährige durchzusetzen. Wo die Strecke in der Spitze dann doch ein bisschen brachliegend ist, Angelina Köhler dort ja konkurrenzlos aktuell in deutschen Wassern unterwegs, ist es im Nachwuchs beileibe nicht so. Und das sind einige auch durchaus bekannte Namen, die man dort erstmal aus dem Weg, ich sag's mal so deutlich, aus dem Weg bumsen muss oder aus dem Weg schwimmen muss. Das ist eine Linda Roth aus Cannstatt, die zum Beispiel nicht mitfährt. Das ist eine Jara Riefstahl aus Chemnitz, die nicht mitfährt. Das ist eine Clara Sophie Beierling, die zwar mitfährt, aber nicht über die Delfin-Strecken gemeldet wurde. Das ist eine Anna-Maria Börstler aus Magdeburg, die auch mitfährt, aber nicht über die Delfin-Strecken gemeldet worden ist. Und deswegen, das rückt das Ganze schon nochmal in ein anderes Licht und macht diese Leistung noch umso erstaunlicher und umso ehrenwerter. Die größten Teams stellen dabei die Städte Essen und Magdeburg mit jeweils 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 5 Teilnehmende kommen aus Heidelberg, damit haben wir schon fast das halbe Team komplett mit 17 Schwimmerinnen. 3 Aktive kommen aus Potsdam noch mit dazu, 2 aus Erfurt, dem Schwimmstandort Erfurt, man mag es ja kaum glauben. 2 Aktive aus Chemnitz und Erlangen, da hatte ich im ersten Moment tatsächlich gedacht, das müssten doch mehr sein, aber vermutlich sehen wir dort noch mehr Aktive dann bei den AOF-Wettbewerben in Maribor. Und 2 Schwimmer von der SSG Samax Ritter vertreten hier ihre Farben in Bukarest, dazu einige Einzelstarter. Wie bereits erwähnt, Wettbewerbe finden statt vom 4. bis 9. Juli in Belgrad. Das sind noch 4 Wochen hin und wer jetzt echt tief drin ist im Schwimmkalender, der wird mal kurz zucken und sich überlegen, hey, da haben wir doch schon eigentlich was anderes auf dem Kalender stehen und das ist nämlich viel, viel näher. Wieder in Berlin finden dann nämlich die Finals statt, wo die WM-Starter, die mit nach Fukuoka fahren, ihre letzten heimischen Wettbewerbe absolvieren werden, auch nochmal für Interviews zur Verfügung stehen, dann aber ohne den stärksten deutschen Nachwuchs, der parallel im Ausland bei den JDMs starten wird. Damit setzen wir uns später nochmal auseinander, wenn es in diese Richtung geht und werfen stattdessen aktuell jetzt nochmal einen Blick zurück auf die vergangenen 2 Wochen. Und wo wir gerade schon dabei waren, dass Dinge parallel stattfinden, ist auch das Motto für das nachfolgende Interview. Denn parallel zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ging es in London für die Erwachsenen richtig schnell zur Sache. Adam Peaty hat eingeladen und einer aus Deutschland, der dieser Einladung gefolgt ist, das war Lukas Matzerath. Und er wird jetzt in den folgenden Minuten von seiner Reise nach London und dem Parallelleben als Student und Vollzeitsportler berichten. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei und nach dem Interview hören wir uns wieder mit der Wissenschaft der Woche und kleinen Knötchen im Kopf. Es ist eine Freude, dich hier zu haben und ich heiße herzlich willkommen Lukas Matzerath.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Der Termin, den wir heute haben, stand ein bisschen auf der Kippe. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, möchte ich eigentlich meiner Verwunderung Ausdruck verleihen und einem anderen Thema hier in den Vordergrund rücken, weil du noch einen Termin nämlich mit deinem Prof hattest. Der hat heute Mittag stattgefunden, deswegen können wir uns heute Nachmittag hier hinsetzen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ihr Profis eigentlich, also Olympiateilnehmer, Weltmeisterschaftsteilnehmer, Medaillisten bei internationalen Events, trotzdem immer noch nach sowas Weltlichem wie Universitätstermin richten müsst. Da bin ich immer wieder überrascht. Wissen deine Professoren und Kommilitonen eigentlich von deinen Schwimmerfolgen?
Also bei den Dozenten sind auf jeden Fall einige dabei, die darüber informiert sind. Also ich habe beispielsweise im letzten Jahr auch mit dem Laufbahnberater hier am Olympiastützpunkt hat mir so ein bisschen einen Termin, wo wir ein paar Professoren gebrieft haben, damit die da Bescheid wissen, dass ich ein paar Mal vielleicht nicht da bin, sei es Trainingslager oder sonstiges und in was für einer Art die da vielleicht entgegenkommen können, dass sie mir irgendwelche Unterlagen zusenden oder vielleicht auch das Angebot gibt, dass man mir ein paar Informationen zukommen lässt oder die Möglichkeit eines Tutoriums in die Richtung gibt. Dementsprechend sind die Dozenten da gebrieft, aber dadurch, dass ich dann auch durch Maßnahmen, Lehrgänge oder sonstiges dann doch viel auch außerhalb unterwegs bin, glaube ich, kennen mich die meisten meiner Kommilitonen gar nicht.
Das ist schade. Das heißt, die wissen gar nicht, was für ein erfolgreicher Sportler und für eine zumindest kleine Berühmtheit dort bei Ihnen mit dem Vorlesungssaal sitzt. Wie sieht das denn aus? Wie groß sind deine Fehlzeiten? Hast du auch, nimmt man da auch Rücksicht drauf bei den Prüfungen, dass deine Zeiten gestreckt sind oder ähnliches?
Also ich habe zum glücklicherweise in meinem Studiengang, die meisten Fächer sind sowieso ohne Anwesenheitspflicht. Dementsprechend ist das da dann nicht so dramatisch, wenn ich mal länger nicht da bin. Jetzt auch dank Corona, es sind ja auch viele Dozenten dann auch in der Online-Bereitstellung von Unterlagen und Skripten deutlich besser unterwegs, sodass ich da viel nachholen kann oder selbst mehr erarbeiten kann. Dementsprechend ist es dann bei den Klausuren nicht wirklich relevant, ob ich da war oder nicht. Ich muss zwar sagen, ich lerne tatsächlich lieber im Vorlesungssaal, also im Hörsaal, dass mir das jemand erklärt, als dass ich mir das selbst erarbeite. Aber darum bin ich auch ganz dankbar, dass da viele Dozenten doch dann auch das Angebot gemacht haben, dass wenn es irgendwie Rückfragen gibt, ich mir auch individuelle Termine machen kann und da auch nochmal vielleicht bei Fragen diese dann stellen kann.
Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus bei dir mit Training und mit Studium oder auch wenn du unterwegs bist? Denke ich mal, dann wirst du dir die Zeit ja frei einteilen können, aber gerade bei den Präsenzgeschichten, wenn du in Bochum vor Ort bist, wie ist deine Woche strukturiert, wie ist dein Tag so strukturiert?
Also in diesem Semester ist es tatsächlich etwas entspannter. Die Kurse, die ich habe, sind alle am Dienstag. Vielleicht dadurch natürlich, dass ich dass ich das Studium ja eigentlich nur nebenbei mache und dem Schwimmsport da die Priorität gebe, habe ich natürlich meine Kurse so gelegt, dass ich die Trainingseinheiten nach Möglichkeit nicht verpasse oder die beeinträchtigt werden. Und dadurch, dass ich auch viel schieben muss, sage ich mal, an Fächern, weil das Pensum einfach, um da den Vollzeitsport zu machen und nebenbei dann auch das Studium einfach zu viel gewesen wäre, sind es jetzt, ich glaube, in dem Sommersemester, der das machen kann, sind es, glaube ich, 4 Kurse gewesen, die ich hätte machen können. Davon haben 2 nicht ganz reingepasst ins Pensum. Und die 2, die ich dann genommen habe, liegen beide dienstags. Die sind dann, ich gehe dann morgens ins Wasser um 6 Uhr, fängt bei uns das Training an. Dann gehe ich etwas früher, muss ich dann aus dem Wasser so gegen 7:45, weil dann um 8 Uhr die erste Vorlesung beginnt. Von 8 bis 11 bin ich dann an der Hochschule Bochum hier. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Mittagspause und um 14 Uhr geht es dann weiter bis um 16 Uhr. Da muss ich dann etwas früher aus der Vorlesung raus, um dann um 16.30 Uhr bei der zweiten Trainingseinheit zu sein, die dann von 16.30 Uhr bis 19 Uhr stattfindet.
Okay. Und an den anderen Tagen, wo keine Vorlesung ist?
Ja, da ist das, die Trainingszeiten sind relativ ähnlich. Also in der Regel haben wir morgens immer eigentlich fast dreimal die Woche von 6 bis 8 Uhr, dass wir im Wasser sind morgens. Dann abends von 17.30 Uhr beginnen bis 20 Uhr. Zwischendrin sind dann noch meistens morgens dann die Krafteinheiten. Abends dann auch zweimal die Woche noch eine Athletikeinheit dabei. Aber dadurch, dass ich dann den Tag über ein bisschen mehr Zeit habe, um das zu strukturieren, also jetzt aktuell beispielsweise plane ich immer so eine Stunde fürs Lernen ein, weil ich jetzt auch in knapp 3 Wochen meine Klausuren schreibe. Und da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, die ich dann auch zur Erholung nutzen kann oder um dann zur Vor- oder Nachbereitung für die Vorlesungen.
Wie ist deine Wohnsituation aktuell? Hast du eine eigene Wohnung oder bist du im Wohnheim oder habt ihr eine WG?
Ich habe bis vor etwas über einem Jahr noch Sportinternat in Wattenscheid gewohnt, bis ich dann jetzt hier in Bochum mir eine eigene Wohnung gesucht habe. Da bin ich jetzt, ich glaube, fußläufig knapp 10 Minuten von der Schwimmhalle und auch eigentlich derselbe Weg bis zur Hochschule. Bin dann jetzt bei dem schönen Wetter ein bisschen öfters dann auch mal mit dem Fahrrad unterwegs. Das heißt, ich bin da sehr gut angeschlossen und komme da gut hin und her.
Ja, kurze Wege sind da sehr wichtig, um irgendwelche Irritationen zu vermeiden oder gerade morgens auf dem Weg zur Schwimmhalle, wenn es dann dunkel und kalt ist, dann macht es sehr viel Sinn, dass man da sehr, sehr nah dran wohnt. Du bist ja jetzt aktuell Mannschaftsmitglied am Schwimmstützpunkt in Bochum und hast aber weiterhin noch das Startrecht für die SG Frankfurt und ihr seid da ja eine vereinsübergreifende Gruppe aus den Bochumern. Wie viele Sportler, wie viele Sportlerinnen seid ihr da so beim Frühtraining in der Regel?
Beim Frühtraining ist es oft unterschiedlich, also kommt auf den Tag an. Wir haben das dann auch vom Stützpunkt, je nachdem dann die auch eine Gruppe von den Masterschwimmern bei uns mittrainiert. Ich glaube, letztens haben wir einen Anwesenheitsrekord morgens aufgestellt, da waren knapp 20 Leute.
Okay.
Aber ich sag mal, in der Regel sind wir so um die 6 bis 8, die morgens beim Frühtraining dann auf der Matte stehen.
Die Elite, die da vermutlich übrig bleibt.
Genau, wir haben dann unser Top-Team, sag ich mal, das hier ja vom Markt betreut wird. Und dann ist dann auch das Angebot für die Schüler, darum ist es dann auch morgens von 6 bis 8, dass dann auch die Schüler, die dann die Zeit haben, die dann sozusagen in der anderen Mannschaft noch mit drin sind, also auch in der ersten, aber die dann auch von Marco betreut werden, wo dann die Kati auch die Einheiten mit übernimmt, dass die dann auch morgens das Angebot haben und zum Frühtraining kommen können.
Okay. Auf wie viele Wassereinheiten kommst du in der Woche?
Aktuell auf 9 Einheiten in der Woche im Wasser.
Das ist gar nicht so viel. Ich hätte mehr gedacht. So, rein aus dem Bauch. Gut, nur so Bauchgefühl. Das Ganze lohnt sich ja aber. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, warum ich gefragt hatte, lass uns doch mal reden. Du warst vor 2 Wochen von Adam Peaty eingeladen worden zu seinem ersten Wettkampf, den AP Race London International. Sehr, sehr sperriger Name, dafür aber ein sehr hochklassiges Event. Der Wettkampf ging, glaube ich, von Freitag bis Sonntag, also Freitag mit den ersten Wettbewerben, Sonntag mit den letzten Wettbewerben. Jetzt hast du schon gesagt, du hast dafür vorlesungsfrei bekommen und das ist abgesprochen. Aber nimm uns mal mit, wie muss ich mir das vorstellen? Die Anreise ist jetzt nicht einmal durch die Republik nach Berlin, sondern ein bisschen weiter und aufwendiger. Wie sieht das aus bei dir? Wann reist du ab? Wann reist du an? Und das Ganze drumherum.
Also der Wettkampf ging von samstags bis montags tatsächlich. Da war ja das Pfingstwochenende. Dementsprechend war es dann auch durch die Uni dann nicht so problematisch. Und genau, ich bin Samstag hatte ich meinen ersten Wettkampf. Ich bin freitags bin ich angereist, weil wir ja auf den Wettkampf, den ja, hatten wir einfach mal so eingeplant, einfach mal mitgenommen, sag ich mal. Das war jetzt keine große Vorbereitung oder sonstiges. In derselben Woche fand ja die DJM statt. Und weil noch unklar war, ob Marc mit bei der DJM sein wird zur Betreuung oder nicht, habe ich dann gesagt, hier, dann bietet sich der Wettkampf ja super an. Und genau, um dann nochmal auch in dem Monat hier jetzt, ich sag mal, durch Corona sind ja die Wettkämpfe ein bisschen rarer geworden, dass wir da nochmal so eine schöne Wettkampfintensität drin haben, um dann nochmal ein bisschen den Reiz zu haben. Und genau, am Freitag, ich glaube, mein Flug ging irgendwann mittags von Köln-Bonn aus, bin ich geflogen, weil da die Anbindung an London etwas besser war. Hab mich dann hier morgens auf den Weg gemacht, rübergefahren mit der Bahn nach Köln-Bonn. Wobei tatsächlich interessanterweise der Flug von Köln-Bonn nach London und auch umgekehrt dauerte kürzer als die Bahnfahrt von Bochum zum Köln-Bonner Flughafen. Also da war ich tatsächlich länger mit der Bahn unterwegs, als wenn ich nur geflogen wäre.
Hattest du nur Handgepäck dabei oder auch zum Einchecken?
Genau, weil ich nur 3 Tage da war, hatte ich nur mein Handgepäck dabei. Also wie das klassisch bei den Schwimmern dann ist, einen großen Rucksack vollgestopft und dann noch das Netz nebendran. Da gab es zum Glück keine Probleme, dass ich da Übergepäck zahlen musste oder sonstiges. Und dann genau, in London Heathrow bin ich angekommen. Da fuhr zum Glück auch die Underground, fährt dann direkt vom Terminal bis hin zur Stratford, wo die Schwimmhalle sich befindet. Bin dann ins Hotel eingecheckt und bin dann nach, ich glaube, knapp einer Stunde bin ich dann auch wieder los zur Halle, um mich da mal ein bisschen einzuschwimmen, ein bisschen mit dem Wasser vertraut zu machen. Und ich muss sagen, der erste Eindruck in der Halle war echt super. Also verstand ja in der Olympiahalle von 2012 statt. Und auch wenn die natürlich zurückgebaut wurde und die Tribünen nicht mehr so in dem Maße vorhanden sind, wie sie für 2012 in den Videos zu sehen sind, macht die Halle doch schon einen guten Eindruck. Also da, als ich reinkam, habe ich direkt Bock auf den Wettkampf bekommen und habe mir schon gedacht, so, okay, hier kann man schnell schwimmen.
So soll das sein. Hast du damals was mitgekriegt von London 2012? Ich meine, da warst du 11, 12 Jahre alt.
Ich habe tatsächlich erst so im Alter von 11, 12 Jahren angefangen mit dem Leistungssport. Also, dass ich da, vorher war ich bei der DLRG, bin dann mit 11 in den Verein gegangen, damals zur SG Mönchengladbach. Und da hatte ich noch nicht so, sage ich mal, das Interesse am Schwimmsport entwickelt. Also am Ausführen schon, am Zuschauen noch nicht so. Da dachte ich mir eher, okay, ja, schwimme ich lieber selber, anstatt dazu zu gucken. Aber mittlerweile, jetzt rückblickend, habe ich dann doch viele, viele Videos von dort gesehen und hatte so ein bisschen schon den Eindruck von der Halle, sage ich mal.
Wie war die Stimmung? Also, du bist alleine hingeflogen. Du warst ja auch der Einzige bei euch aus der Trainingsgruppe. Kennt man sich oder kennst ihr euch, ihr Brustschwimmer inzwischen international? Oder hattest du Angst, dass du da alleine, ja, in der Halle bist?
Ja, also von den, ich wusste, dass von den Frankfurtern auch ein, zwei gestartet sind. Also der Chad Leclos war ja beispielsweise da und Sebastian Pierre-Louis. Außerdem war Melvin noch dort. Das heißt, wir Deutschen haben uns dann natürlich schon untereinander so ein bisschen verständigt und haben dann auch viel gemeinsam rumgehangen. Von den britischen Schwimmern kannte ich tatsächlich noch nicht so viele von den Brustschwimmern zumindest, außer Petey natürlich. Aber genau, mit dem habe ich jetzt nicht so viel Zeit verbracht dort. Der war da eher anderseitig beschäftigt, beziehungsweise bis auf bei ein paar Hallos bei Wettkämpfen oder dass man sich da bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft, bin ich ja neben ihm geschwommen, dass man sich da abgeklatscht hat oder ein paar Worte kurz gewechselt hat. Danach hatte ich da noch nicht so viel mit ihm zu tun. Dementsprechend habe ich mich da viel mit unseren deutschen Schwimmern da aufgehalten und da war ich dann auch gut aufgehoben.
Bist du da eh der Typ für, der so seine eigene Ruhe sucht beim Wettkampf oder der eher den Trubel und den großen Blick fürs Ganze braucht?
Ich bin tatsächlich einer, also bei Wettkämpfen bin ich viel auch am Labern mit den Leuten, die man dann ewig nicht gesehen hat. Oder jetzt beispielsweise auch beim Wettkampf in London habe ich mich dann auch im Vorstart mit einem Schwimmer aus Indien unterhalten, mit dem ich mich da auch gut verstanden habe, mit dem ich dann viel, viel gequatscht habe zwischendrin auch. Also dementsprechend, ich weiß, es gibt ja welche, die sich da beim Wettkampf komplett abschotten, die da ihre Ruhe brauchen, aber ich bin da eigentlich meistens eher so die Labertasche. Ich habe meistens, also ich habe vor meinem Rennen, so knapp 50 Minuten vorher, fange ich meine Wettkampfroutine an, die habe ich eigentlich immer fest und dabei bin ich dann, ab dann bin ich, sage ich mal, nicht ansprechbar. Aber wenn es dann vorher beim Ausschwimmen oder meistens dann auch noch im Callroom so ein bisschen so ein, zwei lockere Worte gehen dann immer schon.
Ein besonderes Gefühl, dort diesen weiten Weg auf sich zu nehmen. Du hattest zwei Starts. Es waren die 50 und die 100 Meter Brust. Es fing am Samstag an mit den 100 Meter Brust. Ist der Druck ein anderer, wenn dieser ganze Aufwand dahinter steht, bei nur zwei Starts jetzt unbedingt performen zu müssen? Oder wie war so das Gefühl dann?
Also tatsächlich war es bei mir genau umgekehrt. Dadurch, dass ich wusste, wir schwimmen den Wettkampf aus vollem Training raus. Ich bin an dem Montag in der Woche noch eine sehr starke Brustintensität geschwommen. Also, dass wir dann auch eine größere Umfänge im Brust geschwommen sind, wo ich danach auch ziemlich platt war. Dementsprechend hatte ich da eigentlich gar keinen Druck oder sonst. Ich habe gesagt, okay, ich muss hier jetzt performen. Hab mich jetzt hier drauf vorbereitet oder ich habe hier jetzt das Gefühl, abliefern zu müssen. Dementsprechend hatte ich da eigentlich die Ruhe weg, sag ich mal, und konnte da wirklich befreit reingehen. Was, denke ich mal, auch zu dem guten Resultat geführt hat, weil ich da einfach da diese Ruhe hatte, keine Anspannung und wusste, okay, die Weltmeisterschaft findet eh erst in knapp 7 Wochen statt. Dementsprechend kommt es jetzt noch nicht drauf an. Ich habe mir natürlich so ein bisschen erhofft, was ich mir vorgenommen hatte. Also mit ein bisschen Rückblick auf die Mare Nostrum-Tour, die ja vor ein paar Wochen stattgefunden hatte. Da hatte ich so die Zeiten grob im Kopf und habe mir dann erhofft, vielleicht so in den Bereich 59 hoch ranzukommen, um dann mit den Jungs, mit Nicolo, der ja die Zeit da geschwommen ist, ein bisschen mithalten zu können. Aber dass ich dann da im Vorlauf schon die Bestzeit geschwommen bin, das war echt. Echt super.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja auch der Aufhänger, weshalb wir uns hier hinsetzen. Weil diese herausragende Leistung, da müssen wir drüber sprechen. erkläre mir mal, was glaubst du, ist es wirklich einfach nur die Lockerheit, die dazu führt, oder ist es immer noch so ein bisschen die Blockade im Kopf, dass man diesen alten Mythos hat, mitten in der Saison, es ist schwer, sehr, sehr schnell zu schwimmen, weil ich finde jetzt einmal 100 Meter, sehr platt gesagt, das muss ja immer irgendwie drin sein.
Ja, also ich denke, was auch, sagt man, der Unterschied war zu dem Berlin Open im April, wo ich halt mit einer 59,5 war es, glaube ich, die ich geschwommen bin, da zwar trotzdem eine starke Zeit gehabt, aber obwohl es getapert war, jetzt nicht so gut lief wie jetzt aus dem vollen Training heraus, ist einfach, dass wir jetzt im Trainingsblock hin auf die Weltmeisterschaft ein bisschen den Ansatz nochmal verfeinert haben. Also, dass ich da mehr in die Brustintensitäten reingegangen bin. Das haben wir vor den Berlin Open auch schon gemacht. Da bin ich ja eine sehr überzeugende 200 Meter Brust geschwommen, würde ich mal sagen.
Absolut.
Da habe ich es nur noch nicht auf den 100 zusammenbringen können, die Frontend-Speed von den 50, wo ich ja auch mit, ich glaube, 27,0 an die Wand anschlug. Und dann bei den 200, die 210, da sieht man, hatte ich die Frontend-Speed und die Backend-Speed, aber konnte es noch nicht ganz zusammenbringen. Und jetzt durch den Trainingsblock, den wir gemacht haben, wir waren auch mal viel im Kraftbereich, dass wir da im Hypertrophiebereich waren. Also jetzt dieses Zusammenspiel aus mehr Brustumfänge und etwas mehr Kraft, die sich dann jetzt auch endlich da mal vielleicht ein bisschen durchgesetzt hat, dass der Körper damit richtig umgehen konnte, sag ich mal, hat dann, denke ich mal, zu dem Resultat geführt, jetzt trainingstechnisch her. Ansonsten natürlich würde ich sagen, auch dieses druckfreie Reingehen in den Wettkampf und die Stimmung vor Ort. Also es war ja unter anderem der Sprecher von British Swimming dort, der echt eine super Stimmung gemacht hat als Moderator. Und dann für die Interviews und Anmoderation hatten sie auch noch von der, ja, klassisch von den FINA-Events, den Sprecher dort, der auch beim World Cup immer die Interviews und Sonstiges gibt. Dementsprechend war das auch vom Außenrum, also von der Moderation, von der Stimmung her war das sehr gut. Auch die Zuschauerränge waren sehr gut besetzt. Also ich würde sogar sagen, es war voller als bei einer deutschen Meisterschaft. Und dementsprechend hat man da nochmal so ein bisschen den Anreiz und den Spaß dann beim Wettkampf wirklich da, ohne sich den Kopf zu machen, reinzugehen und zu sagen, okay, bieten wir den Leuten hier mal eine Show. Und das hat auch Spaß gemacht. Und ich denke, man hat es auch
gesehen. Ich würde gerade sagen, du hast definitiv deinen Teil zu einer sehr, sehr guten Show beigetragen. Auch ein sehr enges Duell mit Arno Kaminga geliefert. Der Vorlauf ging an dich, das Finale ging dann an ihn, den Sieg. Aber ich glaube, kein Grund zur Trauer. Und ja, von dem ganzen Umfeld, was du beschreibst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auf die Stimmung und auf die Leistung positiv wirkt. Wie war dann der Weg zum Finale? Wie geht man in das Finale rein mit dieser Leistung 59,09? Klare Bestzeit, da ist auch der deutsche Rekord von Fabian Schwingenschlögl nicht mehr so weit weg. Steht er dann auf einmal auf der Agenda?
Also ich habe ja den deutschen Rekord, oder beziehungsweise mein Projekt ist ja eigentlich immer eher die Bestzeit zu knacken, oder dann, was mir so ein bisschen das Ziel ist, dann den 58er-Club beizutreten. Das steht schon eigentlich ein bisschen länger bei mir auf dem Plan. Ich bin ja jetzt in London, die Bestzeit ist ja, meine alte Bestzeit war ja noch aus dem Halbfinale in Tokio. Dementsprechend habe ich da eigentlich schon so die letzten ein, zwei Jahre mir erhofft, da an meine Bestzeit ranzukommen, auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat. Aber nachdem ich da im Vorlauf die Bestzeit geschwommen bin, das war einfach ein geiles Gefühl. Also ich wusste, da wird noch mehr drin sein, wenn ich getapert bin. Ich hatte danach meinem Trainer, dem Marc, geschrieben, ob ich fürs Finale rasieren soll oder Sonstiges. Er hat gesagt, ich soll's nicht machen. Da soll ich lieber erstmal weiter das aus dem Training für das Gefühl beibehalten und da jetzt nicht zu viel verändern. Wenn's klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Dementsprechend habe ich mir auch abends dann keinen zu großen Kopf gemacht. Ich habe mittags meine reguläre Mittagspause gemacht, einen kurzen Powernap. Dann meine Wettkampfroutine, wie auch bei jedem Wettkampf, eigentlich eingebaut. Also, dass ich dann ja meistens 1,5 Stunden vor meinem Rennen geplant eintreffe, meinen Aufwärm mache, einschwimmen gehe und dann meine 50 Minuten Warm-up-Routine drin habe, bevor es dann zum Start geht. Und da genau habe ich alles nach Plan gemacht. Und würde auch sagen, auch wenn ich 300stel langsamer war als im Vorlauf, konnte ich trotzdem überzeugen. War auch nicht enttäuscht, dass es dann nicht nochmal schneller geworden ist, sondern bin da sehr mit einem positiven Gefühl rausgegangen und denke, dass sich da in den nächsten Wettkämpfen noch einiges sehen lässt.
Absolut zu Recht zufrieden rausgegangen. 300stel ist ja in dem Bereich, der immer, wo es immer irgendwo schwankt. Jetzt hilf mir mal. Ich habe dich jetzt gerade hier an der Strippe und zucke mal ein bisschen zusammen. Wenn Schwimmer oder wenn ihr erzählt in so Interviews, ah, großartige Zeit, das ist noch nicht mal, also ist richtig gut gelaufen, aber ich war noch nicht mal vorbereitet. Da geht noch mehr beim Höhepunkt, Richtung Saisonhöhepunkt. Steigt damit jetzt auch der Druck zum Saisonhöhepunkt, noch mehr abliefern zu müssen? Hinterfragt man manche Sachen, ob man noch mal was anpassen sollte, weil jetzt die Erwartungshaltung auf einmal eine ganz andere geworden ist?
Also für mich war das eigentlich jetzt sogar eher die Bestätigung, dass wir mit dem, was wir machen, absolut richtig fahren. Also dass wir da, ich habe da vollstes Vertrauen in Marc, was die Trainingsplanung angeht und alles drum und dran. Ich arbeite mit Marc jetzt auch schon seit über 11 Jahren zusammen. Dementsprechend weiß ich da, dass er mich gut kennt und dass das sehr gut klappt. Und ich würde sagen, eher, dass ich jetzt auf den Wettkampf sogar noch mehr Vorfreude habe, weil ich weiß, was möglich sein kann und was möglich vielleicht sein wird, dass ich da abliefern kann und bin gespannt, was für eine Steigerung noch möglich ist.
Es wäre dir absolut zu gönnen und zu wünschen und auch folgerichtig aus der Entwicklung aus den vergangenen Jahren, dass es da fürs WM-Finale auf jeden Fall reicht und dass du da eine gewichtige Rolle und ein Wörtchen mitreden und mitspielen kannst. Die 50 Meter Brust sind dann am Sonntag gefolgt, am zweiten Wettkampftag, 27:02. Was war der Hintergrund für den Start? Welche Learnings hast du daraus mitgenommen?
Ja, ich hatte im Vorlauf bin ich ja mit einer 27,3. Da war ich nicht so ganz zufrieden. Da genau habe ich einfach gemerkt, Wettkampf- oder renntaktisch, dass ich da so ein bisschen überzogen habe. Also, dass ich da anfangs die Frequenz zu hoch genommen hatte und dementsprechend hinten raus dann zwar die Frequenz weiter gesenkt habe, weil es dann natürlich die Ermüdung dann kommt, auch wenn es nur 50 Meter sind. Aber genau, da habe ich mir dann vom Vorlauf dann mitgenommen, okay, abends da wirklich nochmal die ersten 3 Züge zu kontrollieren, dass ich da nicht zu sehr ins Reißen reinkomme, sondern erstmal wirklich den Griff ins Wasser kriege und mich dann den Druck aufbauen kann, um dann, ich sag mal, die ersten 3 Züge mit guter Power anzugehen und das dann zu halten und darauf aufzubauen, anstatt vorne raus zu sehr ins Rühren reinzugehen, damit es dann auch hinten raus klappt. Und es war auch wieder ein knappes Rennen, nur diesmal war ich dann am Anschlag vorne.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Gab es Preisgeld?
Es gab, glaube ich, für die Top 5 FINA-Punkt-Performances gab es Preisgelder, aber da bin ich leider rausgefallen. Da waren sehr, sehr starke Schwimmer, waren ja dort auch am Start, wie zum Beispiel die Whiffen-Zwillinge oder auch Arnos 200 Meter Brust, über die er mit einer 209 einiges an Punkten gesammelt hat. Und dementsprechend waren dann die Top 5 FINA-Punktleistungen, war ja männlich-weiblich auch zusammengezählt, waren da dann schon vergeben.
Ich habe noch eine andere Frage zum Thema Arno, weil du ihn gerade angesprochen hast und ihr seid nun im Finale nebeneinander geschwommen. Man kennt sich ja von verschiedenen Wettkämpfen, ist auch bekannter Name, immer in den Medaillenrängen dabei. Vergleichst du dich mit ihm? Versuchst du dort Dinge abzugucken, auch im Wettkampf, dass du im Nachgang nochmal guckst oder sogar schon im Rennen selber, ach, guck mal, hier ist er besser, hier ist er schneller, hier verliere ich, hier habe ich meine Stärke und versuchst das auch mit in deinen Stil zu integrieren, weil ja Brustschwimmen auch sehr, sehr individuell ist.
Also ich sag mal, was mir natürlich aufgefallen ist bei den Videoanalysen, die ich später dann gemacht habe mit meinem Trainer, ist einmal, dass ich bei der Startphase deutlich hinterhänge. Auch, also wir haben viel an den Starts gearbeitet und an der Unterwasserphase, aber im Vergleich zu den anderen hänge ich da immer noch ein Stück hinterher. Also da ist noch Potenzial drin. Und ich sag mal, der Vergleich mit Arno ist ein bisschen schwierig. Er ist ja, kommt ja eher über die 200 Meter. Während ich ja eine meiner Stärken ja auch eher die ersten 50, also eher der Sprint vorne weg ist. Dementsprechend ist er, glaube ich, mit einer 30-7 da die Rückbahn zurückgegangen. Und das ist natürlich schwer dann zu vergleichen. Ich sag mal, auch stilistisch sind wir da ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, wie wir das Brustschwimmen angehen, sag ich mal. Aber klar, natürlich sehe ich dann, okay, er hat eine etwas ruhigere Frequenz hinten raus oder so oder sehr kraftvolle Züge. Aber ich bleib da bei meinem Fahrplan, den ich mit Marc da erarbeitet habe und bleib da bei meinen Stärken. Ich schwimme zum Beispiel sehr stark eher über die Arme im Vergleich zu den Beinen. Arno kommt eher über die Beine, würde ich sagen. Dementsprechend heißt es da eher an den eigenen Stärken arbeiten. Und versuchen, die Schwächen so weit wie möglich auszumerzen.
Ich glaube, hast du auch sehr schön gerade beschrieben, den Unterschied zwischen 100 Brust und 200 Brust. So 200 Gleitphase, wo viel über die Beine kommt und die 100 kann man da durchaus mehr von vorne mit den Armen steuern und angehen. Was sind die nächsten Highlights, die jetzt noch anstehen in den kommenden Wochen? Die WM ist nicht mehr weit, hast du schon gesagt. Wie ist der Fahrplan bis nach Fukuoka?
Also als nächstes werde ich bei der Sette Colli in Rom an den Start gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, nach der EM-Medaille im letzten Jahr dann nochmal das römische Freibad, die Stimmung dort genießen zu können und da an den Start zu gehen. Und dann stehen ja schon die Finals in Berlin an. Und ja, dann heißt es eigentlich schon Tasche packen und auf nach Japan.
Wie viele Wochen vorher seid ihr in Japan?
Ich meine, knapp eine Woche vorher sind wir dort, sind dann wieder in Kumamoto im Vorbereitungstrainingslager und dann geht's rüber nach Fukuoka.
Hilft das, dass man die japanische Kultur schon kennt aus den Olympischen Spielen von vor 2 Jahren?
Ja, ich sag mal, leider haben wir vor 2 Jahren nicht wirklich viel mitkriegen können, da wir ja durch Corona keinen Ausgang oder Sonstiges hatten. Darum hoffe ich jetzt dann in diesem Jahr dann ein bisschen mehr von mitnehmen zu können. Gut, ich sag mal, jetzt da ich das ja auch im Januar da Trainingsbesuch hatte vom Johanna Grümer, den ich ja im letzten Jahr bei der Mare Nostrum und bei der Weltmeisterschaft da kennengelernt habe, der auch Vize-Weltmeister über die 200 geworden ist. Kenne ich ja so ein bisschen, habe ich da jetzt auch ein paar Kontakte in Japan, auch wenn er selbst leider nicht bei der WM sein wird, weil er trotz einer sehr starken Zeit von 2,8,8, meine ich, nur Dritter bei dem Qualifikationswettkampf geworden ist und nur die Top 2 mitgenommen wurden. Aber auch von seinem Team, da kenne ich einige Schwimmer jetzt, mit denen ich da im Kontakt stehe und die mir hoffentlich dann auch vielleicht ein bisschen mal was von der japanischen Kultur zeigen können.
Hast du geplant, wenn er jetzt bei euch zum Trainingsbesuch war, auch mal nach Japan dann zum Trainingsbesuch zu gehen?
Absolut, also das wünsche ich mir schon sehr. Ich sag mal, jetzt ist natürlich in der nächsten Saison die olympische Saison, da wollen wir jetzt keine allzu großen Experimente machen oder beziehungsweise erstmal beim gewohnten Fahrplan bleiben. Aber ich denke dann nach 24 steht auf jeden Fall dann der Gegenbesuch an.
Ja, dafür ist Sport da und das macht das so schön, wenn man international unterwegs ist. Was sind deine Ziele für die WM?
Ja, ich einfach ganz, ganz simpel gesagt, Bestzeit. Also da, ja, wie schon gesagt, würde ich gern dem 58er-Club beitreten, endlich. Und genau, da auch oben bei den Jungs mal ein bisschen mitmischen. Ich würde mir natürlich wünschen, da auch von meinem Erfolg von der Europameisterschaft da ein bisschen den Anschluss zu finden. um mich da im Finale gut präsentieren zu können. Aber ich bin eigentlich der Meinung, solange ich Bestzeit schwimme und rausgehen kann und sage, ich habe alles gegeben, bin ich mehr als zufrieden. Dementsprechend ist da das Ziel erstmal Bestzeit.
Sehr schön gesagt. Es steht ja ein voller Terminkalender bevor mit Rom, Berlin und dann über Kumamoto nach Fukuoka. Ich wünsche dir alles Gute für die Reise. Danke dir für die Zeit und hoffe, dass wir uns mit neuen Bestzeiten dann irgendwann demnächst mal wieder hören. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung und wir sehen uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und da sind wir wieder zurück. Vielen lieben Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen und uns in deine Wettkampfroutinen, in deinen Wettkampfalltag, in deine zukünftige Saisonplanung mitzunehmen und auch in deinen Alltag als Student und Vollzeitsportler. Alles Gute auf dem weiteren Weg und möge der deutsche Rekord über die 100 Meter Brust alsbald deinen Namen tragen. Und das bringt uns zur Wissenschaft der Woche. Es ist eine Wissenschaft zum Mitmachen und Ausprobieren. So viel habe ich schon verraten. Ein Paper, das man leider wieder nur käuflich erwerben kann, aber dafür seid ihr hier, um hier zu lernen. Mein Uni-Zugang macht es möglich und ich möchte das Wissen wirklich teilen, weil ihr was mitnehmen sollt für euch als Trainerinnen und Trainer an den Beckenrand, einen kleinen Aha-Moment und euch gut unterhalten und fortgebildet fühlen sollt. Das Paper trägt einen sehr aussagekräftigen Titel. Es heißt nämlich, The clues are in the flow, how swim propulsion should be interpreted. Für alle, die das Englische nicht so mächtig sind oder an meiner Aussprache mal wieder aufs Neuerliche verzweifeln, die Übersetzung könnte man so grob zusammenfassen wie folgt. Die Hinweise verstecken sich in dem Fließen des Wassers, wie Vortrieb im Schwimmen eigentlich interpretiert werden sollte. Veröffentlicht haben das Ganze nur zwei Autoren, So und Sanders. Ross Sanders ist uns schon ein Name, So ist ein neuer Name. Veröffentlicht wurde das Ganze 2019 im Journal of Sports Biomechanics. Ich glaube, es heißt nur Sports Biomechanics. Wer das sucht, folgt gerne dem Link auf der Homepage, da packe ich das ja gerne mit rein. Ansonsten, ich versuche auch dran zu denken, das in die Shownotes reinzuhauen. Und ich starte das Ganze mit einer Frage ins Publikum, an euch Zuhörende. Wenn ich euch jetzt bitten würde, den Armzug beim Kraul- oder Delfinschwimmen zu beschreiben, wie würdet ihr das tun? Geht das mal so in 6, 7, 8 kurzen Sätzen durch. Ich gebe euch die Zeit dafür. Würdet ihr das jetzt eher so kurvig beschreiben? Würdet ihr das eher geradlinig beschreiben, die Handbewegung? Kam möglicherweise in eurer Beschreibung sogar das Wort oder die Worte stehendes Wasser vor? Stehendes Wasser ist uns allen ja ein Begriff, das haben wir ja irgendwo mal gehört, in der C, in der B, in der A-Lizenz, immer wieder am Beckenrand 100.000 Mal. Du musst die Hand kurvig bewegen, damit sie wieder stehendes Wasser findet. Es ist ja relativ merkwürdig eigentlich, bei flüssigen Dingen von etwas Stehendem zu sprechen. Klar, Selters kann irgendwie abgestanden sein, aber das ist nicht das, was jetzt hier gemeint ist. Wenn das Wort stehendes Wasser vorkommt, dann herzlich willkommen, ihr seid im Team Doc Councilman. Uraltes Konzept, diese Ansicht hat nämlich inzwischen 56 Jahre auf dem Buckel und stammt aus dem Jahre 1977. Und da möchte man sich zuerst mal fragen, ist das denn noch so richtig? Ist verdammterweise in den letzten 56 Jahren eigentlich nichts passiert? Und da kann ich beruhigen und sagen, doch, da ist ein bisschen was passiert, weil es war nämlich Ernest Muggleshow, der dann 2003 Schwimmvortrieb oder die Generierung von Schwimmgeschwindigkeit beschrieben hat als Wasser soll nach hinten geschoben werden für den Vortrieb. Zwei Jahre später war es Bixler, der es etwas technischer ausgedrückt hat und gesagt hat, Vortrieb entsteht eigentlich dadurch, dass Kräfte bzw. Impulse erzeugt werden, die den Bewegungen der Arme standhalten. Da sind wir schon ein bisschen bei Newton drin, Aktio gleich Reaktio. Ja, wenn ich mich am Tisch versuche, so nach oben zu drücken, dann drücke ich den Tisch nach unten versuche den Tisch nach unten zu drücken. Das macht eine Gegenkraft, die mich nach oben bringt, weil unter mir ist Boden und den drücke ich wohl nicht durch. Brian Russell 2009 hat es sehr, sehr simpel gesagt und sagt, Vortrieb entsteht dadurch, dass gegen das Wasser gedrückt wird, um vorwärts zu kommen. Ja, okay, kann man so sagen. Und Mark und Hutchinson haben 2015 das sehr, sehr plastisch beschrieben und haben ganz simpel nur gesagt, Wasser muss entlang der Körperachse nach hinten bewegt werden. Also ihr merkt schon, es sind sehr, sehr einfache Clues, die hier gegeben werden. Und grundsätzlich geht es immer darum, eine Kraft zu erzeugen, die eine Gegenkraft haben oder in den neueren 2009, 2015 zu sagen, ey, nimm Wasser, drück es nach hinten und dann kommst du auch voran. So ähnlich, wie man sich das vorstellt, wenn man sich von der Wand bei der Wende abdrückt oder ähnliches. Was bisher aber tatsächlich niemand wohl scheinbar so richtig gemacht hat, ist, diese Theorien mit ich schiebe Wasser nach hinten auch mal wirklich in der Praxis zu verifizieren. Und die erste Frage, die uns da kommen müsste, ist eigentlich, ey, wenn es nur darum geht, Wasser nach hinten zu schieben, warum mache ich dann eigentlich diese komischen Bögelchen und nehme nicht einfach oben eine Handvoll Wasser und schmeiß die in der geraden Linie nach hinten? Besser wird's nicht. Wenn ich einen Baseball werfen will, dann mache ich das auch in einer geraden Linie, damit der richtig Tempo bekommt und nicht irgendwie mit so Bögelchen von links nach rechts und lass ihn dann irgendwie los. Deswegen existiert inzwischen auch eigentlich gar keine Einigkeit mehr darüber, ob der Armzug eher geradlinig oder kurvig sein sollte. Kurvig hier interpretiert als S-förmig oder als umgedrehtes Fragezeichen. Das sind so die Sachen, die man da am meisten liest und hört. Dieses Konzept des S-förmigen Armzuges kommt auch aus einer uralten Untersuchung. Die ist nämlich 55 Jahre alt. Es war wieder Doc Councilman, der in Indiana damals an der Universität 1968 sich das Olympiateam der USA genommen hat, gesagt hat, ey, passt auf Leute, ich gebe euch einfach Glühbirnen an die Arme, dunkel das Becken ab und dann nehme ich mir eine Fotokamera und zeichne den Weg dieser Glühbirne nach und dann gucke ich mir mal an, was ihr da unter Wasser eigentlich macht. Das war damals sehr, sehr kompliziert und wirklich ein Novum in der Forschung und bis dahin war man tatsächlich davon ausgegangen, dass es eher ein geradliniger Armzug war und er war dann der Erste, der festgestellt hat, na, Moment, ist es gar nicht. Die bewegen die Hand ein bisschen nach außen, nach innen und dann irgendwann nach hinten, zumindest beim Kraulschwimmen. Wassergefühl bei den Elite-Athleten, die machen das ja aus Gründen. Die machen das ja nicht, weil es ihnen mehr Spaß macht, sondern weil sie aus Erfahrung und mit Mitdenken lernen, ach guck mal, das fühlt sich am besten an, damit bin ich am schnellsten, damit halte ich die Serien am längsten durch, damit schaffe ich den Trainingsload. Das ist meine Lösung zu der Bewegungsaufgabe, schwimme so schnell wie möglich von A nach B, weil nichts anderes habe ich ja hier. An dieser Beobachtung hat sich tatsächlich nichts geändert. Auch 2012 haben die Videoaufzeichnungen der Olympiateilnehmer oder der Olympiasieger, der amerikanischen Olympiasieger über die 4x200 Meter Freistil gezeigt, ah, kurviger Armzug ist immer noch da, scheint wohl richtig zu sein. Ebenfalls war es Nathan Adrian, der die 100 Meter Freistil gewann, der ebenfalls den kurvigen Armzug gemacht hat. Also cool, 44 Jahre später, Untersuchung fördert die gleichen Ergebnisse zutage, wie Doc Councilman damals schon festgestellt hat. Inzwischen macht man das ja auch nicht mehr mit Glühlampen mehr. Es gibt wesentlich kompliziertere Methoden oder cleverere Methoden, effizientere Methoden. Es gibt Modelle und Rechnungen. Und jetzt sind wir hier ein bisschen dem Henne-Ei-Prinzip aufgesessen, dass ich gerne mal benenne. Nur weil wir etwas schon immer so machen, heißt das nicht, dass es richtig ist. Nur weil damals in den 60ern jemand behauptet hat, ah, S-Armzug ist die Lösung für alle Probleme, die du hast unter Wasser, heißt das nicht, dass das heute immer noch richtig ist. Das beste Beispiel hierfür ist der Fosbury-Flop in der Leichtathletik. Ja, es waren die Leichtathleten, die über Jahrzehnte hinweg im Schersprung über die Latte gesprungen sind. Bis irgendwann Dick Fosbury kam, sich mit dem Trainingswissenschaftler hingesetzt hat und gesagt hat, ey, ich würde gern höher springen als alle anderen. Und dann hat dieser sehr neu veranlagte Trainingswissenschaftler gesagt, ja, pass auf, ich habe eine Idee, spring mal rückwärts über die Latte und sorge dafür, dass immer die meiste deiner Körpermassen unterhalb des Lattenniveaus bleibt. Denn das ist das, was dort passiert. Es ist immer eine viel größere Masse unterhalb der Hochsprunglatte als oberhalb dieser Hochsprunglatte. Und das sorgte dafür, dass man theoretisch gesehen, wenn man nur den Körperschwerpunkt betrachtet, gar nicht über die Latte springt, sondern drunter durch. Was dazu führte, dass er alle Wettbewerbe auf einmal gewann, weil er viel höher kam als seine Konkurrenten. Heute macht keiner mehr Schersprung, sondern alle bloß noch diesen Flop. Lohnt sich also, mal mit wissenschaftlichen Methoden bekannte Konzepte neu zu denken oder zu überprüfen. Das ist natürlich hier auch passiert. Da setzt man sich hin, macht Computermodelle und vergleicht mal den S-Armzug mit dem I-Armzug, also gerade Linie versus Kurven. Und im Wesentlichen gibt es da zwei Konzepte, die Particle Imaging Velocimetry, also wo man kleine Partikel sichtbar macht, die irgendwo durch den Raum schweben, und Computational Fluid Dynamics, wo man wirklich die Strömungen berechnet, theoretisch berechnet. Was kommt dabei raus? Wenn wir uns die Partikel angucken, die durch so einen Raum schweben, dann sieht man, dass die wirkenden Kräfte bei diesem I-Armzug viel größer sind als bei dem S-Armzug. Der I-Armzug erzeugt Kräfte von 27,5 Newton, der I-Armzug 27,5 Newton, der S-Armzug 17,5. Sagst schon mal, okay, ich will ja möglichst viel Kraft ins Wasser bringen, I-Armzug. Das gleiche machen die Computermodelle in der Fluid Dynamics, in der Computational Fluid Dynamics, CFD. Die berechnen nämlich, dass der S-Armzug ungefähr einen Verlust von 8-18% in der Kraft gegenüber dem I-Armzug hat. Und all diese Theorien, die wir hier jetzt haben, stehen im Einklang mit praktischen Erkenntnissen von Sanders, der 99 gesagt hat, es wirken die größten Kräfte, wenn die Hand senkrecht zum Wasserfluss steht. Wir alle kennen das, wenn wir uns aufs Meer setzen und mal oder auf den See und mal so ein Paddel ins Wasser halten, dann haben wir die größte Kraft, wenn wir das Paddel wirklich senkrecht zur Bootrichtung reinhalten. Sobald wir das ein bisschen drehen, wird die Bremskraft kleiner. Wieder nochmal, ich stelle die Frage auf, warum bewegt der Sportler den Arm dann nach links und rechts? Weil wir natürlich wissen, Maximalimpuls ist nicht unbedingt das Wichtigste, sondern auch möglichst lange die Kraft anzubringen und ins Wasser zu übertragen und auch wirklich die Kraft ins Wasser zu übertragen. Effizienz ist hier das Stichwort, das eine entscheidende Rolle spielt und die ist viel größer beim S-Armzug. Letzter Punkt dazu, bevor wir zu den Experimenten kommen. Dieser I-Armzug, das ist nachgewiesen inzwischen auch, ist viel, viel passender für Strecken bis 100 Meter. Ab 100 Meter macht es mehr Sinn, noch den S-Armzug zu benutzen, weil der eben effizienter ist. Und das Ganze ist mal wieder ein Beispiel dafür, warum wettkampfnahes Training wichtig ist. Ein 50 Meter Rückensprinter wird mit einer anderen Technik schwimmen und wird eine andere Schwimmtechnik für den Sieg benötigen, nämlich maximaler Kraftimpuls, gerade Linie, als jemand, der 200 Meter Rücken schwimmt. Der kann gerne ein paar Bügelchen machen und sich mehr auf die Effizienz stützen. Das alles bisher aber nur Theorie. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Studie und zum Mitmach-Part des heutigen Tages, also let's go. Wir gucken uns mal an, wie der Wasserfluss bzw. die Wasserbewegung bei so einem Armzug denn wirklich stattfindet und werden das Schritt für Schritt aufbauen. Wir gehen ganz methodisch, pädagogisch, didaktisch wertvoll, wie wir das gelernt haben in unserer Trainerlizenz oder in der Schule, gehen wir vom Einfachen zum Schwereren und machen insgesamt 6 Versuche. Das haben die Forschenden hier auch gemacht und haben das sehr, sehr einfach getan. Sie haben eine GoPro genommen, brauchten Tauchstäbe, ein paar Bretter, Pedals oder Hände. Dazu ein bisschen Geduld und Entdeckergeist. Ja, man braucht ein bisschen Zeit dafür und muss sich mal Gedanken machen, was man denn dort eigentlich sieht. Verschiedene Fragestellungen untersuchen, das machen wir jetzt auch. Und schon der erste Versuch wird uns mal ordentlich ins Denken bringen. Wir vergleichen den I-Armzug und den S-Armzug. Und nehmen uns dafür entweder ein Handpaddel, Schwimmbrett, was auch immer ihr wollt. Gehen am besten ins Nichtschwimmerbecken, wo es bloß so knietief ist oder hüfttief maximal und stellen 2 Tauchstäbe auf. Also, dann nennen wir ihn Rot und Gelb. Der rote Tauchstab steht am Handrücken, dort wo die Bewegung anfängt. Der gelbe Tauchstab ist das Ziel der Handfläche. Also zwischen beiden legen wir dann einen Weg mit der Hand zurück. Und wenn wir diesen Weg zurücklegen, der rote Tauchstab ist am Handrücken, der gelbe so ein, keine Ahnung, 2-3 Meter Entfernung an der Handfläche. Wenn wir die Hand anfangen zu bewegen, dann sehen wir, dass der rote Stab umfällt. Und wenn wir dann die Hand bei der Hälfte des Weges rausziehen, dann sehen wir, dass so eine ganze Ecke später fällt der gelbe Tauchstab auch um. Wir können das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem wir die Hand reinhalten, vom roten Tauchstab wegziehen mit dem Handrücken, mit der Handfläche bis zum gelben Tauchstab gehen und dort die Hand stehen lassen. Dann werden wir wieder sehen, dass der rote Stab umfällt und der gelbe vermutlich stehen bleibt. Als Konsequenz des Ganzen bewegt sich der Schwimmer, wenn er auf dem Wasser liegt, vorwärts. Machen wir das Ganze diagonal. Also von links oben nach rechts unten, wenn wir uns so ein Quadrat vorstellen, dann ist wieder am Handrücken der rote Tauchstab, an der Handfläche der gelbe Tauchstab. Wir bewegen die Hand vom roten zum gelben Tauchstab, können wir genau das gleiche machen. Dann sehen wir auch, dass der rote Stab sofort umfällt, der gelbe erst ganz spät oder halt gar nicht, wenn wir die Hand stehen lassen und der Schwimmer bewegt sich seitlich.
Lassen wir das mal kurz sacken, weil das ist eigentlich schon überraschend, wenn wir uns die Zitate von vorhin nochmal vornehmen, wo es darum ging, dass wir eine Handvoll Wasser nehmen und die nach hinten werfen, dann ist das, was wir jetzt hier sehen, schon mal nicht mit dieser Erklärung in Einklang zu bringen. Offensichtlich nehmen wir keine Handwasser und werfen sie nach hinten, weil dann würde der gelbe Stab umfallen und der rote einfach stehen bleiben. Es passiert aber genau andersrum. Und das ist schon erstaunlich, dass genau das passiert ist. Der rote umfällt, der sich am Handrücken befindet, der eigentlich gar nichts sieht, der hat mit dieser ganzen Bewegung und der eigentlich überhaupt nichts zu tun, der kippt um und der gelbe Stab vorne nicht. Der Schwimmer bewegt sich dann natürlich in die Richtung, wo sich die Hand bewegt, senkrecht zur Handbewegungsrichtung, also entweder nach vorne oder eben diagonal. Die erste Erkenntnis, die wir also aus diesem wahnsinnig einfachen Versuch mitnehmen müssen, ist die, dass das Wasser, was sich bewegt, nicht etwa an der Handfläche ist, sondern am Handrücken. Das Wasser bewegt sich am Handrücken beginnend nach hinten. Punkt. Das Ganze bestätigen wir durch einen zweiten Versuch. Hier nehmen wir uns wieder die Hand und bewegen sie diesmal aber an der Wasseroberfläche. Nicht unter Wasser am Wasserboden, wo die Tauchstäbe sind, sondern oben an der Wasseroberfläche. Und legen an den Handrücken ein Blatt oder eine Blume, irgendetwas, was leicht schwimmt, kann auch, sucht euch aus, kann auch ein Teelicht sein, ein leeres Teelicht oder so ein Quietscheentchen oder ein sehr, sehr leichtes Plastikboot. Und jetzt haben wir wieder zwei Versuche. Im ersten Versuch haben wir nur das Objekt am Handrücken und im zweiten Versuch haben wir das Objekt am Handrücken und eines an der Handfläche. Wir machen also eigentlich das Gleiche wie mit den Tauchstäben, nur diesmal oben an der Wasseroberfläche. Und wenn wir die Hand bewegen, dann sehen wir zuallererst, wir ziehen so diese Blüte, diese Blume, was auch immer dort am Handrücken schwimmt, ziehen wir dem Handrücken hinterher. Das taucht dabei leicht Richtung Beckenboden und stoppt natürlich, wenn die Hand stoppt, beziehungsweise wenn die Hand das Wasser verlässt, dann hört damit auch die Bewegung am Handrücken auf. Das Objekt, was sich an der Handfläche befindet, also wo die Handfläche hinzeigt, wie dann so einen Meter Abstand oder ein halber Meter, das bewegt sich nicht. Das bleibt einfach still und starr stehen, bis so die ersten Wellen mal ankommen, okay, aber ansonsten bleibt es stehen und bewegt sich gar nicht. Das bestätigt den Versuch Nummer 1, nämlich Wasser wird mit der Handfläche nicht nach hinten gedrückt, sondern durch den Handrücken nach hinten gezogen. Wir ziehen quasi Wasser hinter uns her, als dass wir es hinten wegschieben. Was wir außerdem sehen, wenn wir das Ganze an der Wasseroberfläche machen, entweder sei es jetzt mit einem Paddel oder wirklich mit unserer Handfläche oder mit einem Teller, nehmt was immer ihr wollt, dann sehen wir, dass das Wasser, was sich an der Handfläche befindet, so zur Seite ausweicht. Könnte möglicherweise sein, weil wir das Ganze in einem moderaten, langsamen Tempo bewegen, aber wenn wir uns schneller bewegen, dann sehen wir das immer noch, dass das Wasser, was wir an der Handfläche haben, nach links und rechts ausweicht. Und das ist auch wieder ein bisschen im Gegensatz zu dem, was wir gerade von den alten Granden der Schwimmwissenschaft gelernt haben, von Councilman, ja. Das Wasser bewegt sich nicht wie so ein Ball an unserer Handfläche weg, sondern das weicht aus, es ist einfach flüssig, es ist nicht greifbar, ja. Es rinnt uns durch die Finger und entsprechend geht es nach links und rechts, weil das viel, viel einfacher ist, als sich wegschieben zu lassen, immer mehr. Sonst würden wir auch immer mehr am Wasser, am Beckenrand das Wasser verdichten, wenn wir das Wasser dagegen drücken, ja. Das muss natürlich irgendwo ausweichen. Und das, was wir dort an der Handkante sehen, also sowohl am kleinen Finger als auch am Daumen oder am Zeigefinger, das ist so ein erster Indiz für Vortexe, für einen Wasservortex. Wasservortex kann man relativ einfach jetzt erstmal sich vorstellen als so zopfähnliches Wasser, das in einem Strudel sich dreht an der Handkante. Und das entsteht dadurch, dass wir an der Handfläche, dass das Wasser an der Handfläche ausweicht. Am Handrücken ziehen wir ja Wasser hinter uns her und dieses Wasser hat eine Bewegungsgeschwindigkeit. Das greift also das Wasser, was an der Seite der Hand vorbeiströmt, auf, zieht es nach innen Richtung Handrücken und damit haben wir so eine Verwirbelung. Sieht ein bisschen von oben aus wie so ein Wirbelsturm, wie so ein Tornado, den wir dort sehen. Das ist ein Vortex. Je schneller wir die Hand bewegen, desto größer wird dieser Wirbel, desto größer wird dieser Vortex. Weil die Fließgeschwindigkeit am Wasser am Handrücken auch noch mit zunimmt, dementsprechend etwas mehr Wasser anzieht und deswegen mehr für Rotation dort sorgt. Nehmen wir die Hand dann schnell aus dem Wasser, dann rotieren die Vortices trotzdem weiter und zwar weiter Richtung Handfläche, also Richtung Bewegungsfläche, Richtung Bewegungsrichtung der Hand. Die hören also nicht einfach auf, sondern sind dann einmal in Bewegung versetzt, etwas träge und drehen sich noch weiter. Könnt ihr alles mal ausprobieren. wie das so ist, was dort zu beobachten und zu sehen ist. Diese Vortices, die sich weiter bewegen, werden später gleich nochmal wichtig. Was jetzt passieren kann, ist, dadurch, dass unsere Hand nicht spiegelglatt ist, wie so ein Flugzeugflügel, sondern unregelmäßige Oberfläche hat, kann es passieren, dass sich Vortices abspalten und mal vorher schon nach links oder rechts abhauen und dann wechseln und dann entsteht aber sofort wieder ein neuer. Was bei mir ein bisschen ehrlicherweise die Frage aufwarf, ob das ein Talentfaktor ist, glatte Haut oder eine Handoberfläche ohne Unebenheiten, weil dann die Vortices stehen bleiben und immer größer werden und dementsprechend dann auch eine größere Kraft, kommen wir auch später noch dazu, sich dort bilden kann, beziehungsweise ob das auch ein Einfluss ist, den wir bekommen, wenn wir zum Beispiel uns die Beine rasieren, ja, dass die Oberfläche einfach glatter wird und deswegen dort sich eine bessere Strömung ausbildet und mehr Wirbel ausbilden. Werden wir später gleich nochmal alles kennenlernen und mit in Relation setzen, machen wir weiter. Versuch Nummer 1 haben wir weg, es war unter Wasser mit den Tauchstäben. Versuch Nummer 2 war an der Wasseroberfläche mit dem Blatt, das am Handrücken bewegt wird und an der Handfläche sich gar nicht bewegt. Wir haben gerade Vortices kennengelernt. Machen wir weiter mit dem Versuch Nummer 3. Und Versuch Nummer 3 schlägt im Großen und Ganzen nochmal in dieselbe Kerbe. Oder das haben die Forscher jetzt hier gemacht, die haben so einen Tauchstab auf ein Dreibein montiert, sodass der auch an der Wasseroberfläche steht und haben nochmal überprüft, okay, wenn ich jetzt das Paddel, die Hand, den Teller, wie auch immer, an der Wasseroberfläche in Richtung dieses Tauchstabes bewege, also Tauchstab ist wieder an der Handfläche, in Richtung dieses Tauchstabes bewege, was passiert dann? Wir alle kennen jetzt die Antwort, der Tauchstab bewegt sich nicht. Was aber sichtbar wird, ist, dass nach dem Eintauchen sich eine rotierende Wassermasse bildet. Das kann man dann unter Wasser sehr, sehr schön sehen, dass dort am Handrücken, an der Rückseite des bewegten Objektes, sich so ein Vortex ausbildet und dass ein Schwimmer, der diese Bewegung macht, also wenn ich den daneben lege, dann bewegt sich der Schwimmer vorwärts und der Tauchstab bewegt sich nicht. Das heißt, das kann gar nicht sein, dass sich der Schwimmer vorwärts bewegt, weil er Wasser nach hinten schiebt, sondern da muss ein anderer Effekt irgendwo sein. Wir bestätigen jetzt aber erstmal die Theorie, die wir gerade schon aufgestellt haben, dass wir kein Wasser nach hinten schieben, sondern eher am Handrücken irgendwas passiert, dass wir dort Wasser mitziehen. Und das, was wir hier haben, ist vielleicht so eine Art des Bernoulli-Prinzips. Das Bernoulli-Prinzip ist ja das, was den Flugzeug letztendlich oben hält. Wenn ihr euch so einen Flugzeugflügel anguckt, dann ist der an der Unterseite gerade, an der Oberseite ist er so leicht gewölbt und das sorgt dafür, dass das Wasser dass die Luft an der Oberseite mehr zusammengepresst wird, oder einen weiteren Weg zurücklegen muss als an der Unterseite. Deswegen bewegt sie sich schneller. Es entsteht an der Oberseite des Flügels ein Unterdruck, was dazu führt, dass wir das Flugzeug quasi von unten, wo ein größerer Druck ist, nach oben drücken, wo ein niedrigerer Druck ist. Das Flugzeug bewegt sich nach oben, weil auf der Oberseite des Flügels ein Unterdruck herrscht. So ein bisschen wie eine Saugglocke. Wir können uns den Himmel oder die Luft dort als riesige Saugglocke vorstellen, die einen Unterdruck hat und dann das Wasser nach oben, das Flugzeug nach oben zieht. Oder ein riesiger Staubsauger, der funktioniert ja durch das gleiche Prinzip. Ja, ist ein Unterdruck, der Dinge anzieht. Das passiert hier beim Flugzeug und das passiert auch hier im Wasser. Wir haben am Handrücken einen Unterdruck, der uns Schwimmer nach vorne zieht. Sehr cool. Wissen wir jetzt? Haben wir gerade gelernt? Schon mal neu. Aber wenn jetzt dieser geradlinige Armzug schon so eine Effizienz hat und in Einklang mit der Theorie ist, mehr Kraft, mehr Impuls, bla bla bla, warum bewegen denn Schwimmer dann ihre Hände auf kurvigen Bahnen? Und das bringt uns zur nächsten Überlegung, die wir hier anstellen können. Da habe ich mal den schönen Titel gegeben, der gerade Weg führt zur Kurve. Denn geradliniges nach hinten drücken des Wassers ist auf Dauer einfach ineffizient. Warum? Die Hand muss dabei beständig beschleunigt werden, um aus dem Wasser, was sie hinter sich herzieht, nochmal einen neuen Impuls rausholen zu können. Und dieses Bewegungstempo ist endlich. Das merken wir auch, ja, wenn wir jetzt so ein Ruderpaddel wieder nehmen oder wirklich die Hand mal im Wasser nehmen und in gemächlichem, gleichmäßigem Tempo an uns vorbeiführen, wenn wir merken, ja, irgendwann kommen wir eigentlich nicht mehr vorwärts. Das geht am Anfang, kriegen wir so einen kleinen Ruck und dann passiert da nicht mehr viel. Wenn wir die Handgeschwindigkeit beschleunigen, dann werden wir auch nach vorne immer schneller, weil wir weil wir auf der Rückseite dann einen größeren Vortex erzeugen, einen größeren Unterdruck. Es kann sich kein Gleichgewicht einstellen zwischen den Kräften und deswegen kommen wir dort weiter nach vorne. Viel schlimmer bei diesem geraden nach hinten führen ist eigentlich, dass das Wasser irgendwann die Hand, dass die Hand irgendwann das Wasser verlässt. Das heißt, wir nehmen die Hand nach hinten und ziehen sie dann raus. Und in dem Moment, wo wir sie nach oben heben, bewegen wir sie nicht mehr nach hinten. Und das sorgt dafür, dass wir im Prinzip ein Paddle ins Wasser stellen, wo das Wasser dann dagegen strömt und eine Bremskraft ausübt. Und deswegen werden wir dort langsamer. Wieder der Vergleich mit dem Rudern. Wir rudern, 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 kommen auf Tempo. Und dann lassen wir am Ende des Ruderzuges mal einfach das Paddle im Wasser stehen und gucken, was passiert. Das müssen wir vermutlich gar nicht machen, weil wir alle das als Kinder schon mal rumgespielt und ausprobiert haben. Wir wissen, dass das Boot dann echt schnell abbremst. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Können wir A beweisen, dass dieser Wasserdruck, der uns dort abbremst, den wir gerade uns überlegt haben, können wir beweisen, dass der existiert? Und B, ist ein kurviger Pfad denn wirklich besser als ein geradliniger Pfad? Also löst der unser Problem mit der Handgeschwindigkeit? Und dazu machen wir einen neuerlichen Versuch. Nehmen wir uns zuerst den leichten Part vor und das macht sich am besten, indem wir ein Schwimmbrett nehmen. Wir nehmen das Schwimmbrett, halten das so halb ins Wasser, ziehen das einmal nach hinten durch und dann versuchen wir es nicht wirklich festzuhalten, sondern geben dem so ein bisschen Spiel. Wir ziehen das also geradlinig nach hinten, lassen es dann einfach im Wasser stehen, ziehen das nicht raus und gucken, was passiert und werden dann sehen, dass sich wieder an den Ecken Vortices ausbilden, dass wir so ein kleines Wassertal hinter uns herziehen und die stoßen am Ende der Bewegung gegen das Objekt und drücken das Brett und so ein bisschen nach oben. Das heißt also, wir können damit ziemlich gut beweisen, dass wir tatsächlich Wasser hinter uns herziehen. Ist auch das, wenn wir so einen 50-Meter-Sprint sehen oder einen 100-Meter-Sprint von Weltklasse-Schwimmern, dann sehen wir auch genau das, nachdem die angeschlagen haben, kommt da nochmal so einen riesigen Walzer an Wasser hinterher, bam, und drückt voll gegen die Wand. Kommen wir damit zum nächsten Versuch. Und der nächste Versuch wird jetzt spannend. Wir gucken uns den Unterschied zwischen einem geraden Armzug und einem halbkreisförmigen Armzug an. Wir nehmen wieder ein Paddle oder eine Disc oder die Hand und ziehen sie einmal diagonal quer durchs Wasser in einer geraden Linie, so von links oben nach rechts unten wieder, wie wir das ganz am Ende mit den Tauchstäben gemacht haben. Wir sehen wieder, dass sich eine Wassermasse und Vortices ausbilden, die sich, wenn wir die Hand des Paddel aus dem Wasser heben, einfach geradeaus in die Diagonalrichtung weiter bewegen. Das kennen wir schon. Bleibt also auch dabei, wir haben Experiment bestätigt, alles super. Und jetzt machen wir das Ganze mal halbkreisförmig. Das heißt, wir bewegen die Hand nicht mehr geradlinig nach hinten, sondern schön in so einem Halbkreis versuchen wir so einen Halbmond zu malen und gucken mal dann, was passiert. Und hier wird es ein bisschen tricky mit der Beobachtung. Wenn ihr genau hinguckt, dann werdet ihr sehen, dass sich in diesem Halbkreis insgesamt drei oder mehr Vortices ausbilden, je nachdem, glaube ich, wie eng ihr die Kurve macht. Hier in dem Beispiel, in dem Paper, gibt es drei Vortices, die sich ausbilden. Einer am Anfang, einer in der Mitte und einer am Ende der Kurve. Und wir sehen hierbei, dass sich also ein Vortex ausbildet und sobald der auch irgendwann abreißt, wenn ich die Kurve habe, dann reißt der irgendwann ab und bewegt sich tangential weg. Ja, so ein bisschen wie beim Hammerwerfen, wo die sich auch im Kreis drehen und dann bewegt er sich tangential ja weg und fliegt nicht in der Kreisbahn weiter, wie man das aus so Mickey-Maus-Bildern kennt, sondern bewegt sich geradeaus weiter. Und jedes Mal, wenn sich einer dieser Vortices löst, dann wird ein Momentum auf das Wasser übertragen. Und in dem Moment, wo sich dieser Vortex löst, einen Impuls auf das Wasser überträgt, weil er muss ja irgendwo hin, erzeugt er auch ein bisschen Vortrieb. Und dadurch, dass sich drei kleinere Vortices ablösen, habe ich den Effekt, dass ich kontinuierlich vorwärts komme, dass ich immer wieder durch einen kleinen Impuls mich vorwärts bewegen würde. Ganz im Gegensatz dazu, wo sich die beiden Vortexe in der geraden Bewegung einfach festtackern an der Ecke und dann dort bleiben, bis ich die Hand aus dem Wasser bringe oder dann doch mal irgendwohin bewege. Wir lernen also daraus, dass dieser kurvige Armzug durchaus einen Vorteil haben kann. Und das Ganze bringen wir jetzt noch etwas mehr Richtung Schwimmbewegung. Wir vergleichen jetzt mal wieder in zwei verschiedenen Experimenten nur den Abwärtszug an. Also wir stellen uns vor, der Schwimmer liegt im Wasser, setzt die Hand vorne ein und drückt sie dann nach unten und bewegt den Handrücken so nach hinten, die Handfläche nach hinten, stellt den Arm quasi an, Ellbogen vorhalte, macht dort diesen Halbkreis. Nur, dass wir das nicht mit der Hand machen, sondern da würde ich wirklich was Größeres nehmen, also echt ein Paddel oder ein Teller oder ein Pappteller, sowas, und machen genau das. Wir legen das oben auf die Wasseroberfläche drauf und drücken das mit Kraft nach unten. Und während wir das nach unten drücken, machen wir am Ende so eine Klappbewegung, wo wir das Ding um 90 Grad drehen, sodass es quasi senkrecht zur Wasseroberfläche ist oder parallel zu den Seitenwänden des Beckens. Und wir werden dabei feststellen, dass sich zwei langgezogene Wasserzöpfe ausbilden, wieder zwei Vortizes und Blasen, die sich abwärts bewegen Richtung Beckenboden. Und wir lernen daraus, dass das Wasser dem Paddel bzw. der Hand folgt. Ja, es geht dieser Hand hinterher. Und jetzt wollen wir intelligenterweise nicht nach oben schwimmen. Wenn sich das Wasser nach unten bewegt, am Handrücken nach unten gezogen wird, dann bewegen wir uns nach oben. Sondern wir wollen natürlich nach vorne und hinten schwimmen, parallel zum Beckenboden. Das heißt, wir ergänzen diesen Downsweep, den wir gerade hatten, durch einen Upsweep und machen einen grundsoliden Halbkreis hier mit unserem Paddel im Wasser. Heißt also, wir legen das vorne wieder drauf, drücken das nach unten und ziehen es dann auch in einer Bewegung am Körper vorbei oder vor uns, so von links nach rechts, wieder nach oben. Downsweep und Upsweep. Und wir beobachten dabei, dass die Blasen am Objekt kleben bleiben. Und nach dem Stoppen und Rausheben belegt sich dieser Zopfring, der sich dort ausbildet, die Blasen weiter rückwärts und ein bisschen so Richtung Boden. Also nicht ganz parallel, aber in erster Linie bewegen sie sich auf einmal rückwärts. Das ist relativ überraschend, was hier passiert. Denn aus der ersten Bewegung, aus der ersten Beobachtung, wo wir bloß nach unten drücken und dann die Hand umklappen, müssten wir eigentlich annehmen, dass die Blasen sich nach unten bewegen, beziehungsweise die Vortizes auch nach unten bewegen und wir uns entsprechend dann nach oben bewegen. Aber wir können offensichtlich das Wasser umlenken und die Kraftrichtung, mit der sich das dann ablöst, auch umlenken, sodass eine Strömung nach hinten stattfindet und wir uns nach vorne bewegen. Das ist eine neue Erkenntnis, die wir hier lernen, ja, dass wir das wirklich mitnehmen können und die Richtung umdrehen können, dass sich dieser Blasenring, diese Blubberblasen auf einmal nach hinten bewegen. Klingt jetzt alles sehr, sehr theoretisch, aber wenn wir uns das nochmal genauer angucken und wirklich zusammenfassen, dann kriegen wir hier sehr schnell, gerade an diesem letzten Beispiel, den Übertrag in die Schwimmbewegung. Ja, das Delfinschwimmen funktioniert so ähnlich, das Kraulschwimmen funktioniert in die Richtung mit dem Downsweep, Upsweep. Wir haben eine halbkreisförmige Bewegung an der Wasseroberfläche gemacht, das erinnert uns schon ziemlich stark an die Armbewegung beim Brustschwimmen. Das Einzige, wo man jetzt vielleicht nicht direkt die Parallele hinkriegt, ist so das Rückenschwimmen, aber auch da funktioniert es ja nach den gleichen Prinzipien und auch dort werden wir dann die Parallelen finden. Was jetzt in der Zusammenfassung der Wissenschaft eigentlich dazu führt, dass wir zwar aus den Ideen, die wir haben, die richtigen Rückschlüsse führen oder wir geben die richtigen Anweisungen. Ja, wenn wir sagen, ey, schieb mal Wasser nach hinten und wirf es zu deinen Füßen, dann kommen wir vorwärts, aber nicht etwa, weil wir Wasser wirklich physisch nehmen und zu den Füßen werfen, sondern weil wir viel eher am Handrücken Wasser anziehen, dort einen Unterdruck erzeugen oder Vortizes ausbilden, die uns dann nach vorne drücken, die einen Impuls übertragen auf das Wasser. Also ich ziehe viel eher Wasser, als dass ich es drücke. Und mit einer kurvigen Bewegung ist auch das, was Maglischow gesagt hat, ja, finde ich immer wieder stehendes Wasser, also Wasser, das noch nicht in Bewegung ist. Aber viel eher ist es so, dass sich der Vortex, den ich dort habe, die Strömung, die ich am Handrücken erzeugt habe, die werde ich los. Die werfe ich ab, das bringt mich voran und dann baue ich mir eine neue Strömung auf, die ich abwerfe, die mich dann wieder voranbringt. Jetzt kann man sich fragen, und das ist möglicherweise erstmal eine etwas technische Frage, ob man das Erklären des Armzugs vielleicht nochmal überdenken sollte und mehr der Realität anpassen sollte, dessen, was hier wirklich passiert. Vielleicht auch dahingehend, und jetzt wird es wirklich sehr, sehr theoretisch, sollten wir die Schwimmerinnen und Schwimmer zu einem neuen Denkansatz bezüglich des Schwimmens vielleicht bewegen, damit man gemeinsam Ideen findet, wie man die Physik des Wassers noch besser ausnutzen kann, wie man dort noch besser ran kann, jetzt wo eher klar ist, was dort tatsächlich passiert, dass ich also nicht Wasser nach hinten werfe, sondern eben anders mir hier Vortrieb generiere. Dann haben wir des Weiteren hier und heute jetzt gelernt, dass der geradlinige Armzug ineffizient wird, und zwar ab dem Moment, wo das Wasser sich hinter dem Handrücken in Bewegung gesetzt wird. Das heißt, ich muss, um dann weiter mich vorwärts zu bewegen, die Armzuggeschwindigkeit erhöhen, damit ich den Vortrieb aufrecht erhalte, Und das ist insofern nochmal extra ineffizient, als dass wir sagen, ey, wenn ich das doppelte Armzugtempo nehme, dann bedeutet das, dass ich den achtfachen Energieaufwand nehmen muss. Also das macht es wirklich auch nochmal sehr, 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 sehr ineffizient und wirklich nur anwendbar für wahnsinnig kurze Teilstrecken. Deshalb auch der Hinweis, wenn ihr Schwimmer oder Schwimmerin seid, die hier gerade zuhören. Deswegen sagt euch euer Coach immer, wenn die Hand am Ende aus dem Wasser kommt, und das ist die letzte Phase des Armzugs, so ab Hüfte, da muss sie deutlich schneller werden, da muss sie sich richtig beschleunigen, weil da bewegt sie sich eigentlich nur noch in einer geraden Linie, macht sich der Arm lang. Das ist der Moment, wo der Armzug wirklich ineffizient wird. Plus dem, schnell aus dem Wasser heben, weil sonst das Wasser, das ihr am Handrücken hinter euch herzieht, gegen eure Hand stößt und euch abbremst. Das Bild, was wir hier von den alten Granden vor 50, 60 Jahren ins Kopf gesetzt haben oder auch heute immer noch proklamieren, Wasser nach hinten werfen, ist de facto nicht falsch. Auch das Finden von stillem Wasser ist de facto nicht falsch. Aber sollte ein bisschen anders gedacht werden. Und vielleicht kriegen wir da jetzt nochmal einen neuen Blick und lassen diese Erkenntnis einfach reifen und machen uns dann nochmal neue Gedanken darüber, was daraus wirklich für Implikationen folgen. Wie gesagt, für mich war das auch so richtig begreifen oder ganz klar das große Bild erkennen, tue ich auch noch nicht. Aber es ist, ja, gab mir nochmal einen neuen Ansatz und war ganz, ganz anders, als ich das bisher in allen Trainerlizenzen so gelernt hatte, dass es halt nicht darum geht, Wasser wegzuschieben, sondern Wasser eigentlich mit dem Handrücken hinter mir herzuziehen. Wenn es euch genauso ging jetzt mit der Erkenntnis und ihr einen kurzen Aha-Moment hattet, dann lasst mich das gerne wissen. Und ja, schön, dass ihr jetzt hier diesen Ausführungen auch zugehört habt. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und ihr seid dabei geblieben und konntet eintauchen in die Geschichte der Schwimmwissenschaft, wie man sich so vorstellt, wie wir uns fortbewegen und wie man sich das so in den vergangenen Jahrzehnten alles untersucht hat. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es war für euch unterhaltsam. Wir enden mit dem Wettkampfausblick auf das kommende Wochenende. Und da das Wetter wieder schön ist, die Sonne vom strahlend blauen Himmel lacht, öffnen die Freibäder auch wieder. Geht raus, holt euch euren Swimmer 10. Die Saison der Freibad-Wettkämpfe beginnt unter anderem im Ruhrgebiet in Bochum beim Wiesental-Pokal. Des Weiteren geht es in Duisburg bei den Ruhr-Games zur Sache. Und die Ruhr-Games sind sowas wie die Olympischen Spiele oder das AJOF. Festival in Maribor nur aufs Ruhrgebiet beschränkt und begrenzt örtlich und von den Teilnehmern her ganz, ganz viele Sportarten an einem Ort, um sie zusammenzubringen, um gemeinsames Interesse zu wecken, um ja Aufmerksamkeit zu wecken. Das gleiche Konzept verfolgen ja auch die Finals, in dessen Rahmen die deutschen Meisterschaften dieses Jahr wieder stattfinden. Also Ruhrgames in Duisburg finden statt und dann gibt es in Sachsen das Finale der Team Swim Race Days. In Leipzig, um genau genommen zu sein, gab es Vorwettkämpfe mit der Stützpunkt Sachsen ISL. Das ist jetzt das große Finale, das dort stattfindet. Und vielleicht schaffe ich das mal in den nächsten Wochen, mir dort auch jemanden ranzuholen, der uns das Konzept erklären kann. Denn auch das ist ein sehr, sehr tragfähiger und ein schön gedachter Mannschaftswettbewerb für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, ihr habt euch hoffentlich gut unterhalten gefühlt, geht ins Freibad, geht schwimmen, verbringt ein bisschen Zeit mit euren Freundinnen und Freunden bei der besten Beschäftigung der Welt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!